Das Haus in der Hebelstraße 13 hat einen neuen Eigentümer, einen Mann namens Thomas Grube, der die Erträge seiner Investitionen schnell einfahren will. Also kündigt er eine Komplettsanierung des in die Jahre gekommenen Altbaus an. Er verschickt Kündigungsschreiben und als sich ein paar Bewohner, die noch eine sehr niedrige Monatsmiete zahlen, zur Wehr setzen, kommen zur Abschreckung schon mal die Bauarbeiter ins Haus. Soweit eine klassische Geschichte von der Entmietung eines x-beliebigen Altbaus in der Großstadt. Das Leben inmitten der Dauerbaustelle wird für die meisten unerträglich und so leeren sich die Etagen in der Hebelstraße 13. Übrig bleiben Karl Kramer, Mitte 50, geschieden, ein ehemaliger Lagerarbeiter, zuletzt leicht despotischer Hausmeister, der sich auf seine kleine Macht über die Nachbarn viel eingebildet hat. Dann ist da Elisabeth Butkis, Anfang 70, eine pedantische Deutschlehrerin AD, schon etwas wackelig auf den Beinen und, wie sie bald erfährt, auch todkrank. Schließlich noch die Psychologiestudentin mit Angstzuständen, die sich Jersey nennt, die unter der Dachschräge in den Tag hineindöst und bisher wenig Glück im Leben hatte. Für diese drei Außenseiter ist das Haus ihr Haus, etwas, was zu ihrer Identität gehört. Sie wollen bzw. können es allein schon aus Gründen der Selbstbehauptung nicht verlassen. Die laufenden Sanierungsarbeiten sind ihr größtes Unglück, das wissen sie. Und das schweißt sie zusammen, zu einem seltsamen Trupp Widerständler, die verschiedener nicht sein können, die jedoch eines eint. Sie alle wollen sich dem Willen des Herrn Grube nicht unterordnen. Hier eine Stelle aus dem Text, erzählt aus der Perspektive von Jersey. Zitat: Kramers Gesichtsausdruck war ungefähr mit dem vergleichbar, was ein Engländer mit dem Satz »When the lights are on, but nobody's in« kommentiert hätte, und auch die Butkis blickte ganz besorgt auf den Tisch. Da wusste Jersey, dass sie ganz von vorne anfangen musste. Also hatte sie das Handbuch für Hausbesetzer rausgeholt und las ihnen vor. Der Kampf gegen die Zerstörung des Wohnraums, gegen Profit und Ausbeutung der grundlegenden Lebensbedingungen, kann nicht auf der Ebene der kritischen Theorie geführt werden, sondern nur auf der Ebene einer revolutionären Strategie. Die Hausbesetzer sind eine Avantgarde im Wohnkampf. Avantgarde, hatte die Butkis da gesagt und sich die Hände an der Schürze abgestrichen. Also ich weiß nicht. Und Kramer hatte Jersey augenblicklich das Heft aus der Hand gerissen. Wahrscheinlich suchte er im Handbuch für Hausbesetzer das Impressum. Zitat Ende. Karl, Elisabeth, Jersey und ihr Haus sind die Helden im neuen Roman von Madeleine Praas, der den Titel »Die Letzten« trägt. Die letzten Mieter, die letzten, die vor dem Kapital nicht kapitulieren wollen, aber vielleicht auch diejenigen, die in eins der letzten Jahrzehnte gehören, in eine Zeit, die dabei ist, unwiderruflich zu Ende zu gehen. Man mag im Zusammenhang mit dem Romantitel über diese oder ähnliche Assoziationen nachdenken, womit man schon bei der wichtigsten Erkenntnis angelangt ist. Madeleine Praas Geschichte, so unterhaltsam, turbulent und grimmig sie auch daherkommen mag, ist ein ernsthaftes, vielschichtiges literarisches Zeugnis unserer Zeit. Ihre Geschichte illustriert scheinbar mühelos Begriffe aus den politischen und gesellschaftlichen Diskursen der Gegenwart. Gentrifizierung, soziale Kälte, die Schere zwischen Arm und Reich, um nur ein paar zu nennen. Nach der Lektüre von »Die Letzten« weiß man, wie es seit rund zwei Jahrzehnten in den angesagten Vierteln deutscher Großstädte bisweilen abgeht. Generell gesprochen natürlich, nicht ganz und gar allgemeingültig. Aber irgendwie darf man dem Roman doch eine Wahrhaftigkeit beimessen. Madeleine Praas setzt im Wesentlichen zwei Erzählstimmen ein. Da ist zum einen der große auktoriale Erzähler, der den Löwenanteil übernimmt. Er ist immer an der Reihe, wenn der Kapitelschwerpunkt auf den drei verbliebenen Mietern liegt, wobei er diesen dreien jeweils recht nahe kommt. Zum anderen ist da ein Ich-Erzähler, der sich sporadisch, dann aber mit, wie soll man sagen, mit einer schnodderigen Entschlossenheit zu Wort meldet. Dieser Ich-Erzähler ist das Haus Hebelstraße 13 selbst, das von sich und seinen jahrzehntelangen Erinnerungen spricht, zu denen auch die Lebensgeschichten von Karl, Elisabeth und Jersey zählen. Und das dabei einen hohen Grad an Selbstreflexion besitzt. Das Haus lässt sich nichts mehr vormachen. Was es sagt, ist bestimmt, abgeklärt und spitz formuliert. Der Eindruck beim Lesen? Intelligenter und dabei ziemlich dunkler Humor. Beispielgefällig? Zitat: Also, lässiger Widerstand sieht anders aus, wenn Sie mich fragen. Gut, immerhin können wir verkünden, dass es zu einer Art Annäherung gekommen ist. Von Teamarbeit kann man noch nicht sprechen, da fehlen noch einige Meter. Man schleppt sich ja eher zu einem Konsens hin, so wie der Verdurstende zum Kaktus. Aber Sie haben jetzt doch so etwas wie Respekt voreinander. Vielleicht sollte ich mich einfach zurücklehnen und Sie machen lassen, mich nicht mehr aufregen. Immerhin haben Sie erkannt, dass es Zeit wird, dem Grube eine Lektion zu erteilen. Der kann uns doch nicht in die Tasche pinkeln, um uns dann zu sagen, es regnet. Apropos pinkeln, seit neuestem steht im Hinterhof ein Dixie. Einfach so. Zitat Ende. So gesehen geht es dem Haus nicht viel anders als Karl, Elisabeth und Jersey. Alle vier wollen sich nicht länger herumschubsen lassen. Ihnen allen liegt viel an ihrer Existenz, auch wenn die Hebelstraße für sie nicht die Gewinnerstraße ist. Und doch ist ihnen die Aussicht auf einen Umzug an den Stadtrand, wo die Mieten vielleicht noch erschwinglich sind, verhasst. Genauso wie die Vorstellung, dass ihr angestammtes Haus seinen Charakter verlieren mag und bald aufgehübscht und mit allem Pipapo ausgestattet neue, solventere Bewohner aufnehmen wird. Angst vor Veränderung kennt wahrscheinlich jeder. Häufig kann man sie überwinden, kann lernen, sich mit neuen Situationen anzufreunden. Wenn eine Veränderung einhergeht mit Entwurzelung und mit sozialem Abstieg, dann lässt sich die Angst, lassen sich Mutlosigkeit und Rückzug nicht so ohne weiteres verscheuchen. In ihrer trocken, komischen, teils abstrusen, letztlich aber bestens nachvollziehbaren Story umkreist Madeleine Praas die Fragen, bei welchen Veränderungen man nicht mehr klaglos nachgeben sollte und wann das Ich und das Wir wichtiger werden als irgendwelche Konsequenzen ungebührlichen Verhaltens. Die letzten von Madeleine Praas erschienen als Hardcover bei DTV, knapp 300 Seiten für 21 Euro.